Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Mit Ingrid Wenzel.
Und mit einem Stück TV-Geschichte, das nun zu Ende geht. Das war Nina Hagen. Wir sprechen aber gleich über Frau TV. Das ist ein Fernsehmagazin vom WDR und der hat angekündigt, dass Frau TV eingestellt wird. Ja, was läuft bei Frau TV? Was bedeutet die Absetzung und wie geht's weiter? Das hören Sie gleich. Schön, dass Sie dabei sind. Es gibt bald ein Fernsehmagazin weniger. Die WDR-Sendung Frau TV wird im November dieses Jahres eingestellt. Das Magazin Frau TV lief fast 30 Jahre wöchentlich und zeigt vielseitige Porträts über Frauen, wie zum Beispiel hier über eine Musikerin, die Konzerte im Gefängnis gibt.
Ich bin gerade in der JVA Duisburg-Hamborn angekommen, um mein 51. Gefängniskonzert zu spielen. Ich mache das seit mittlerweile 8 Jahren. Und durfte schon ganz viele JVAs von innen sehen.
Oder einen Beitrag über eine Frau, die berichtet, wie sie ins Frauenhaus geht.
Wäre das an der Stelle nicht so weitergegangen, was hätte ich dann gemacht? Vielleicht säße ich dann hier auch nicht mehr, ich weiß es nicht.
Oder ein Beitrag über Christa Olbricht, deren Eltern ihr sagten, du wirst Kuhmarkt.
Nicht mit mir, ich werde was aus meinem Leben machen. Ich will mehr werden als eine Kuhmarkt.
Und die dann Professorin für Pflegewissenschaften wurde. Ja, und jetzt ist Schluss mit Frau TV. Und weil auch das ZDF-Magazin Mona Lisa bereits 2017 ebenfalls nach fast 30 Jahren eingestellt worden war, gibt es somit gar keine Sendungen mehr im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, deren Profil einen Schwerpunkt auf die Lebenswelt von Frauen setzt. Was das bedeutet, darüber spreche ich nun mit der Medien- und Kulturjournalistin Jenny Zöker. Jenny, was ist denn die Begründung für die Einstellung von Frau TV?
Ja, Quoten natürlich, das würde ja auch keiner was anderes sagen öffentlich. Also der durchschnittliche Marktanteil am Ende von 3,4%, das war nicht mehr richtig berühmt und die gingen auch stetig zurück. Aber der WDR sagt jetzt natürlich auch erwartbar, dass man dennoch weiterhin Themen anbietet und ausstrahlt, die sich mit Frauen, mit Ungerechtigkeiten gegenüber Frauen, mit Körperpolitik und so weiter beschäftigen und jetzt eben trotzdem auch noch verstärkt auf Online setzt oder auf Dokumentarfilme oder Serien zu Frauen, zu Themen, die Frauen mehr betreffen. Da ist dann die Rede von einem Film über die Wechseljahre und so weiter. Und überhaupt muss man sagen, nicht nur Frau TV kämpft ja mit den Quoten, sondern das gesamte öffentlich-rechtliche Fernsehen und überhaupt das gesamte Fernsehen und erst recht die regionalen Programme. Das betrifft also nicht nur dieses Thema. Aber natürlich ist das dennoch traurig, das wissen wir alle, die wir für Sender arbeiten, wenn ein Format eingestellt wird, das Menschen leidenschaftlich gemacht haben. Und man fragt sich am Anfang immer, wo sollen denn diese Themen jetzt hin? Interessiert das keinen mehr? Werden die denn einen Platz finden? Und das ist bei diesem großen Thema, das ist ja nicht ein Nischenthema, sondern wir haben 50% Frauen auf der Welt, ist es natürlich, fragt man sich das natürlich umso mehr.
Ja, wie sinnvoll ist denn das? 50% sind Frauen, klar, aber bei Themen für die Berichterstattung zwischen, das ist jetzt interessant für Frauen oder das ist eigentlich interessant für alle überhaupt zu unterscheiden?
Ja, das finde ich eine ganz wichtige Frage, weil das natürlich ambivalent ist. Ich weigere mich ja zu glauben, dass Männer sich für relevante und interessante Themen nicht interessieren, nur weil sie aus der Lebenswelt von Frauen stammen. Ich weiß zwar auch, dass wir in patriarchalen Strukturen leben und ich sehe auch diesen Backlash, der ist auch nachgewiesen, also das kann man alles nachweisen, dass es wirklich so ist. Aber dennoch glaube ich an die Gender Similarities-Hypothese, die besagt, dass der individuelle Unterschied von Menschen des gleichen Geschlechts größer ist als der Unterschied zwischen den Geschlechtern. Das kann man auch statistisch beweisen. Also dass Menschen innerhalb eines Geschlechts sich natürlich auch für ganz viele verschiedene Sachen interessieren können. Das hat jetzt nicht mit den Geschlechtern zu tun, wenn da bestimmte Interessen vorliegen. Deswegen, das ist also, kann man natürlich diese Themen tatsächlich einfach immer überall bringen. Es hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, wie die Reporternetzwerke im öffentlich-rechtlichen Fernsehen aufgebaut sind. Da sitzen ja in den einzelnen Sendeanstalten, meinetwegen, keine Ahnung, im ZDF-Studio Kairo oder so, da sitzen ja auch nicht extra Frauen, die sich nur für Frauenthemen beschäftigen, sondern die ReporterInnen versuchen verschiedene Themen, wie du gerade gesagt hast, irgendwelche Porträts von interessanten Frauen durchzubringen. Und wollen natürlich eigentlich dann in so Sendungen wie Weltspiegel und Auslandsjournal und so weiter, weil die eben noch ein bisschen mehr geschaut werden als Frau TV schon vorher. Das heißt, das kann auch einer der Gründe sein, dass Frau TV und solche Sendungen sowieso gar nicht unbedingt immer, so interessant ihre Themen auch sind, gar nicht unbedingt immer die besten oder die wichtigsten Themen oder so abgreifen, weil die natürlich lieber in Sendungen laufen wollen, die höhere Quoten haben, wie gesagt, Morgenmagazin oder sowas.
Höre ich da raus, also kann das dann auch etwas Gutes haben, weil Themen, die Frauen mehr betreffen, jetzt einfach generell auch in vielen anderen Sendungen, wie du sagst, einfach mehr vorkommen?
Also ich hoffe das. Ich setze einfach darauf. Ich weigere mich auch zu glauben, dass Männer Gleichberechtigung ablehnen und deswegen sagen, nein, das ist ja gut so. Ich denke schon, dass wir uns einfach sagen müssen und dass wir das positiv sehen müssen, dass das jetzt die Chance ist, diese Themen wirklich in allen Sendungen stärker zu verankern. Das sind ja keine Frauenthemen. Das betrifft zwar Frauen, aber vielleicht liegt es auch an dem Begriff, ne? Also dieses Frauenthemen hat vielleicht auch einen etwas unangenehmen Nimbus. Wir müssen uns einfach sagen, dass das Menschenthemen sind, die interessant sind. Es wird immer im Rahmen der Berichterstattung, das wissen wir auch alle, die wir für Sender arbeiten, es wird immer so eine Art von Konkurrenz geben zwischen ReporterInnen, weil alle natürlich ihr Thema, mit dem sie sich beschäftigt haben und denken, das ist besonders wichtig. Und da muss man dann vielleicht irgendwas anderes machen, wie dann doch nicht unbedingt eine Quote, aber auf jeden Fall festlegen, dass diese Themen definitiv immer vorkommen und dass man nicht sagt, das interessiert niemanden. Ich glaube, dass Themen über Geschlechter hinweg interessant sind und dass das eher damit zu tun hat, wie die gemacht sind, wie die dargestellt sind und ob man es schafft, damit Leute zu interessieren. Und das sollte doch wohl möglich sein.
Dann danke ich dir, Jenny Zilker, über deine Einschätzung zum Ende von Frau TV. Und in der ARD-Mediathek finden Sie viele alte Folgen und auch die kurzen Porträts über interessante Frauen jederzeit verfügbar in der ARD-Mediathek und auch auf YouTube. Tropicana. So heißt der berühmte Nachtclub in Havanna auf Kuba, in dem seit fast 90 Jahren eine Revue mit Musik, Tanz und Kostümen gezeigt wird. Das berühmte Kabarett unter freiem Himmel hat Revolutionen, Wirtschaftskrisen und politische Umbrüche überstanden. 1939 gegründet, zählt bis heute zu den bekanntesten kulturellen Wahrzeichen Kubas. Allerdings, die Tickets für die Shows im Tropicana können sich heute vor allem Touristen leisten. Dazu kommt jetzt Trapicana. Trapicana hingegen heißt ein Tanzstück der kubanischen Malpaso Dance Company, gemeinsam mit der Choreografin Joanna Tischkau entstanden. Heute feiert beim Internationalen Sommerfestival auf Kampnagel in Hamburg Trapicana Premiere. Und was alles in Trapicana steckt und auch zu sehen ist, dafür konnte ich vor der Sendung mit Choreografin Joanna Tischkau sprechen. Und ich habe sie als erstes aber gefragt, wie ihr Besuch selber auf Kuba im legendären Tropicana war.
Ich beschreibe das immer gerne als so eine Art Überwältigung der Sinne, weil es natürlich extrem spektakulär ist. Die Kostüme sind spektakulär, die Lichtshow, es gibt so rechts und links so Wasserfälle, wo dann nochmal irgendwie 20 Tänzerinnen auftreten, es wird live gesungen, es ist eine Liveband, es gibt Akrobatik, es gibt Tanz. Also genau, deswegen habe ich auch direkt diesen Titel der Arbeit, der kam mir schon als allererstes, weil ich sofort an so eine Art Trip denken musste. Und erst habe ich eigentlich gedacht, das Stück könnte auch Tropicana heißen.
Und es ist auch so eine riesige Anlage mit über 1000 Zuschauern und ganz viel Natur auch.
Ja, das stimmt. Es ist natürlich alles in die Jahre gekommen. Also es ist nicht, ich habe auch dann Dokumentationen geschaut und mir ein Buch besorgt, Tropicana Nights von einer kubanisch-amerikanischen Autorin, wo das dann auch nochmal beschrieben wird, wie das natürlich alles früher war. Da sind ja wirklich Superstars, Weltstars wie Nat King Cole und Celia Cruz auch aus dem lateinamerikanischen Raum aufgetreten. So ist es natürlich nicht mehr. Ne? Man merkt auch, dass die Kostüme ein bisschen in die Jahre gekommen sind, wenn die Tänzerinnen ganz nah an einem vorbei tanzen, dann muffeln die auch ein bisschen. Und es kann natürlich nicht alles so auf dem neuesten Stand gehalten werden, wie das früher mal war. Das war ja wirklich so ein Epizentrum für Avantgarde, Performance, Theater, Kunst. Aber es ist natürlich trotzdem noch beeindruckend.
Und ja, seit fast 90 Jahren gibt es den Ort. Und heute steht das Tropicana auch in einem starken Kontrast zur Lebensrealität vieler Menschen auf Kuba. Wir haben jetzt wieder über Stromausfälle dort gehört. Was macht das mit diesem Ort?
Auf jeden Fall. Also soweit ich jetzt auch mitbekommen habe von den Tänzern der Malpaso Company, hat das Tropicana jetzt auch gerade zum ersten Mal zugemacht. Aber als ich 2024 und 2025 dort war, lief es ja noch und die Situation war trotzdem schon nicht mehr gut. Also Stromausfälle gehören zum Alltäglichen dazu. Es gibt ganz wenig, auch nur Wasser. Auch die Nahrungsmittel sind natürlich total knapp. Also es gibt nur begrenzte Auswahl an Nahrungsmitteln und trotzdem wird da Abend für Abend eine Show auf die Bühne gebracht, wo Rum und Cola serviert wird, wo Abendessen serviert wird, wo auch noch viele Touristen hingehen, wo der Strom dann auch noch läuft, die Wasserfälle fließen, aber es ist natürlich, wie Sie gesagt haben, ein extremer Kontrast, wenn man merkt, wie die Menschen eigentlich im Alltag leben und was sie zur Verfügung haben. Und dann fragt man sich, okay, ist so eine Revue-Show jetzt das Wichtigste, wenn man darüber nachdenkt, dass die halbe Insel keinen Strom hat.
Und ja, es war ein Trip für Sie, Tripicana, Tropicana, aber auch Trapicana, so heißt ja jetzt Ihr Stück, da steckt Trap-Musik drin, aber auch Trap, die Falle.
Genau, also das war dann der zweite Gedanke, darüber nachzudenken, naja, das ist natürlich auch interessant, dass man hier eigentlich versucht, die nostalgisch irgendwie festzuhalten an einer Idee von einem Tropicana und man kommt als Tourist da auch mit sehr vielen Erwartungen hin. Die Show ist natürlich immer noch fantastisch, aber wie gesagt, man merkt, sie ist in die Jahre gekommen und sie entspricht nicht mehr auch dem aktuellen Stand vielleicht von so einer Revue-Show. Oder da kann man auch andere Revue-Shows meiner Meinung nach in Frage stellen. Ich weiß nicht, ob Friedrichstadtpalast unbedingt avantgardistisch zu bezeichnen ist als künstlerisches Projekt, aber es ist natürlich auch eine Art Touristenfalle. Also man bezahlt knapp irgendwie 100 Euro oder 100 Dollar Eintritt und was man bekommt, da kann man sich schon fragen, okay, war das jetzt mein Geld wert oder so, ne? Und ich glaube, diese Auseinandersetzung, aber auch die Frage, inwieweit die Show auch A, so in der Zeit stecken geblieben ist und A, auch versucht, ein Bild von Kuba natürlich aufrechtzuerhalten, welches, oder von kubanischer Tanzkunst, von kubanischer Kultur, welches vielleicht auch veraltet ist, ne? Da werden natürlich sexistisch-rassistische Klischees reproduziert aus, glaube ich, gar kein böser Wille oder so, aber trotzdem ist es so, glaube ich, gibt es kein Bewusstsein dafür, wie das vielleicht dann auch von außen rezipiert wird.
Wie nähern Sie sich denn jetzt in Ihrem Stück diesem berühmten Tropicana, ohne, wie Sie schon sagen, das irgendwie falsch aufzuladen?
Ja, ich glaube, für uns war auch immer ganz wichtig, auch immer wieder uns ins Gedächtnis zu rufen, dass wir auch nur die Außenperspektive einnehmen können. Plus, dass auch aus kubanischer Seite, also aus der Perspektive der Tänzerin, dass die ganz viel Liebe auch für diese Show haben und auch ganz viel Liebe für diese PerformerInnen, weil es eben kulturell mal so ein wichtiger Anziehungspunkt ihrer Kultur war und dass sie auch wissen, wie viel Arbeit die Tänzerinnen da reinstecken. Also diese Tänzerinnen sind hoch ausgebildet, die das machen. Und dann ist ja immer die Frage, wie man mit Respekt vielleicht auch Kritik üben kann. Und ich glaube, das war so unser Ansatzpunkt. Und aus unserer Perspektive, wie gesagt, wir sind auch westlich sozialisiert. Bei uns kommen auch total viele Klischeebilder auf und das ist ja vielleicht auch so durchgehend durch meine Arbeiten, dass es mir total Spaß macht, aber auch mit Klischees zu spielen und deswegen gibt es auch einige Klischees zu sehen und gleichzeitig immer wieder den Versuch, damit zu brechen.
Was sieht man denn konkret dann auf der Bühne heute Abend?
Wir haben zum Beispiel auch versucht, uns an den Kostümen zu inspirieren und haben so dekonstruierte Revue-Kostüme geschaffen, wo dann quasi vielleicht einer ganz große Schultern hat, aber der Rest des Körpers, dem fehlt irgendwie so diese typische Revue-Silhouette. Wir haben auch Wasser auf der Bühne, kein Wasserfall, aber Regen und auch mit so dem Effekt von so, auf Englisch sagt man Blurriness, also Verschwommenheit gearbeitet, weil wir eigentlich gesagt haben, von außen können wir die Tropicana-Revue als westlich sozialisiertes Team, künstlerisches Team, immer nur verschwommen sehen. Aber wir können auch, glaube ich, die politische Situation oder die Lebensrealität der KubanerInnen auch immer nur verschwommen sehen. Also es ist so ganz schwer, an so eine authentische Idee von Kuba oder eine authentische Beschreibung ranzukommen. Und ich glaube, dieser Filter ist so ganz wichtig und ganz viel, also das Licht und auch die Kostüme und auch dann die Musik arbeiten, glaube ich, über dieses Gefilterte.
Sie sprechen ja von wir, weil Sie arbeiten bei Tropicana mit dem Choreografen Jeremy Ned, der Performance-Künstlerin Sophie Yukiko und der kubanischen Malpaso Dance Company zusammen. Wie haben diese unterschiedlichen Perspektiven denn die Arbeitsweise und den Entstehungsprozess geprägt?
Ja, total. Also einerseits war das so ein bisschen eine pragmatische Entscheidung, weil ich schwanger geworden bin und dann in 26 nicht nochmal selbst nach Kuba reisen konnte. Dadurch habe ich den Choreografen Jeremy Ned gefragt, ob er mich unterstützt bei der Arbeit, dass er 26 nochmal nach Kuba reist und das, was ich angefangen hatte im Jahr davor, einfach weiterzuentwickeln. Und dann für die Proben in Berlin habe ich gesagt, okay, es wäre doch toll, noch eine künstlerische Position mit reinzubekommen, einfach um mich zu entlasten, aber auch irgendwie verschiedene Perspektiven auf das Stück zu bringen. Und ich glaube, was Jeremy so rein reinbringt, ist vielleicht eher so ein klassischer Tanz-Background. Und was Sophie natürlich reinbringt, ist eher so ein, oder ihre Perspektive ist halt eher so eine popkulturelle, würde ich sagen. Und eine performative. Und ich glaube, diese Kombination macht eine total spannende aus.
Und die kubanische Malpaso Dance Company, welche Rolle spielt die?
Genau, also wir haben uns 2024 kennengelernt. Und das ist natürlich eine total tolle Company, weil die Tänzer auch extrem gut ausgebildet sind. Einmal im klassischen, aber auch in so folkloristischen, afrokubanischen Tänzen. Und eigentlich ist es wirklich eine Viererkonstellation. Also das Material wurde größtenteils von uns gemeinsam oder dadurch, dass ich Aufgaben gestellt habe an die Tänzerinnen, haben die Material entwickelt. Der Grundstück des Materials ist zum Beispiel daraus entstanden, dass ich gesagt habe, was ist denn eure Vorstellung von so Revue-Tanz? Es geht gar nicht darum, dass man auch hier an einem authentischen Tanz anknüpft, sondern dass man sagt, okay, wie stelle ich mir eine Revue-Choreografie vor? Was wären die Tanzschritte, die ich da einbringen würde? Das ist zum Beispiel so ein großer Kern der Arbeit. Und das war, wie gesagt, eigentlich eine Kooperation zwischen vier eigenständigen künstlerischen Positionen.
Und dann kommt aber noch die Trap-Musik dazu, zu den afrokubanischen Tänzen. Wie funktioniert das?
Ja, ich glaube, da ist natürlich auch eine Frage, wie man so klassische afrokubanische Musik anders interpretiert. Und es gibt auf Kuba auch eine ganz starke popmusikalische Kultur und das ist Reparto. Das ist eher so eine Art Reggaeton, aber uns hat halt interessiert, einmal, weil diese Falle, also die Touristenfalle irgendwie schon da war, habe ich auch nochmal gesagt, mit dem Musiker zusammen, mit Frieda Blume, habe ich gesagt, was könnte denn die musikalische Form sein? Und an Trap-Musik ist ja auch interessant, dass es dieses Zyklische, dieses Rhythmische hat. Und gleichzeitig, ja, stelle ich so eine Verbindung her zwischen rassistischen Projektionen, die natürlich Trap-Künstlerinnen oder auch sexistischen Projektionen, die Trap-Künstlerinnen genauso ausgeliefert sind. Also bei mir geht es ja immer viel um so eine Frage, wie schwarz sein vielleicht auch begriffen werden kann oder und ja, diasporische Kulturen begriffen werden kann. Und da ist Trap natürlich auf jeden Fall auch Teil davon.
Und zu Anfangs haben Sie ja gesagt, dass Ihr eigener Besuch im Tropicana so eine Art sinnliche Überforderung war. Ja. Was erhoffen Sie sich denn, was Ihre ZuschauerInnen dann heute Abend und die nächsten Tage ja mitnehmen?
Ich glaube, ebenso eine sinnliche Überforderung und gleichzeitig aber vielleicht auch, ja, es ist ja was ganz Besonderes in diesen Zeiten jetzt eine kubanische Dance Company hier zu haben, weil die Bedingungen wirklich gerade einfach nicht einfach sind. Alle Fluggesellschaften haben dicht gemacht, kurz bevor die Tänzerinnen nach Deutschland gekommen sind. Und ich hoffe einfach, ja, dass man auch so ein bisschen konfrontiert wird mit seinen eigenen Kuba-Klischees und gleichzeitig, ja, sich auch auf die Suche nach vielleicht einem authentischeren Ausdruck begibt. Ob das immer klappt, ja, das will ich nicht verraten.
Dann alles Gute für die Premiere heute Abend auf Kampnagel. Vielen Dank, Joanna Tischkau.
Dankeschön.
Das Stück Trapicana ist in Hamburg auf Kampnagel zu sehen von heute bis Samstag. Und eine Woche darauf gibt es die Show auch in Berlin zu sehen im Rahmen des Tanz im August. Hier eine Frage, kann Schönheit uns retten? Ja, würde Dries van Noten vermutlich sagen, der legendäre belgische Modedesigner, hatte eigentlich angekündigt, sich aus der Modewelt zurückzuziehen, jetzt aber ein Comeback, allerdings nicht mit einer neuen Kollektion, sondern mit einer Stiftung für Kunst und Kultur und einer Ausstellung. Und apropos Schönheit, in einem Palast findet diese Ausstellung statt, einem Palast in Venedig aus dem 17. Jahrhundert. Ja, klappt das? Wie kuratiert ein Modedesigner und was bedeutet Schönheit letztendlich für ihn? Linda Schildbach hat die Fondazione Dries van Noten besucht.
Die Ränder des Regenschirms kratzen an den alten Mauern. So schmal ist die Gasse, die zur Fondazione Dries van Noten führt. Sie mündet in einem herrlich begrünten Vorhof mit schweren Eingangsportalen. Und das ist nur die Hintertür, denn der repräsentative Empfang des prächtigen Palazzo Pisani Moretta ist natürlich auf der anderen Seite, am Canale Grande.
Das ist alles viel zu groß, zu kompliziert und zu dekorativ. Das ist alles, was wir nicht suchen. Das war unser erster Gedanke. Und dann haben wir uns in diesen Ort verliebt. Uns wurde klar, dass ein Palazzo ein Ort ist, an dem Handwerkskunst so sichtbar ist.
Erzählt Dries van Noten im Interview mit dem Branchenmedium Medium The Business of Fashion. Die Liebe zum Handwerk ist fundamental in der Designkarriere des Belgiers. Im gotischen Palazzo Pisani Moretta wirkt sie durch die Jahrhunderte. Berühmt geworden 1629, durchlief er Mitte des 18. Jahrhunderts ein Rokoko-Update und bekam im Innern eine monumentale Steintreppe sowie himmlische Deckenfresken. Internationale Gäste wie Josephine Bonaparte oder auch der russische Zar Paul I. gingen hier ein und aus. Doch wie holt Dries van Noten diesen Ort in die Gegenwart? Mit einer Ansage. Überall in der Stadt tauchten Plakate auf. The only true protest is beauty. Der einzig wahre Protest liegt in der Schönheit. So der Titel der ersten Ausstellung.
Ich kann nicht nur da sitzen und nörgeln. Oh, wir Armen, seht, was passiert. Nein, wir müssen weitermachen. Ich bin nicht nostalgisch, ich sehe immer in die Zukunft. Für die Zukunft muss man demonstrieren, Hoffnung haben. Protest gibt mir Hoffnung, das ist wichtig.
Protest für mich also gibt Hoffnung. Und ich denke, das ist wichtig.
Der Spruch geht zurück auf den Liedermacher und Aktivisten der 60er Jahre US-Gegenkultur Phil Ochs. Der erste Teil wurde dabei weggelassen. In such ugly times, the only true protest is beauty. Denn alle wüssten, dass wir in hässlichen Zeiten leben, sagt Dries van Noten im Interview. Und er habe keine Lust gehabt, ein Jahr lang mit einem negativen Titel zu arbeiten.
I said also, I don't want to work now like for a year on something which where the name is so negative, yeah, because it's such ugly times. I think everybody knows that it's ugly time.
Das Hässliche unserer Zeit streift man beim Betreten der Fondazione sofort ab und betritt eine Welt der Ästhetik, die keineswegs nur gefällig ist. Das Dekor ist historisch, prunkvoll, doch die Kunstobjekte sind modern und disruptiv. Provokativ eröffnet die Ausstellung eine 4 Meter hohe Skulptur des belgischen Künstlers Peter Büchenhout. Die Metallträger und Wrackteile wirken, als wären sie aus dem Kanal geborgen worden. Schönheit als emotionale Zumutung? Nicht überrascht und dann doch überwältigend ist die Mode, die gezeigt wird und die man so selten von nahem sehen kann. Kreationen der japanischen Avantgarde-Marke Comme des Garçons, allesamt skulpturale Kunstwerke, die immer ihrer Zeit voraus zu sein scheinen. Zu sehen auch Mode im Widerstand des palästinensischen Designers Ayam Hassan und Haute Couture von Christian Lacroix, der Franzose, der in den späten 80er Jahren mit seinem opulent barockähnlichem Stil die Modewelt revolutionierte. Auch das berühmte schwarze Samtjackett mit dem großen Juwelenkreuz plus dem passenden Vogue-Cover wird gezeigt. Kleine Videoinstallationen neben einigen Ausstellungsobjekten geben dabei Einblicke in die jeweiligen Werkstätten oder handwerklichen Entstehungsprozesse der Kunstobjekte. Im ehemaligen, nun verdunkelten Musikzimmer des Palazzo zieht eine Vitrine alle Aufmerksamkeit auf sich. Ein prunkvolles, mittelalterlich wirkendes Schachspiel aus Vulkanstein, Gold, Silber und Seidenstickerei steht unter einem Bogen. Ein verzierter Roboterarm bewegt die Figuren.
Der Ausgangspunkt war die Liebesgeschichte meiner Großeltern. Der weiße König ist mein Großvater, die schwarze Königin meine Großmutter. Wir haben einer künstlichen Intelligenz die Persönlichkeiten aller Schachfiguren vorgegeben, mit der Anweisung, dass sich die schwarze Königin in den weißen König verlieben soll. Daraufhin hat die KI mehrere Schachpartien generiert. Eine wird hier gezeigt.
Erklärt Joseph Arsumanov. Der 23-jährige Pariser Künstler verbindet jahrhundertealte, traditionelle Kunsthandwerkstechniken mit neuer Technologie.
Ich wollte die KI so nutzen, dass sie zwar etwas erschaffen kann, mir aber nicht die Freude daran nimmt, meine eigenen etwas verrückten Figuren zu kreieren.
Rund 200 Werke zeigt die Ausstellung. Von moderner Glaskunst, Skulpturen und Sitzmöbeln über Schmuck, Keramik und Mode zu überdimensionalen Fotografien. Doch nie wirkt ein Raum übersättigt oder überfrachtet. Dries van Noten kuratiert sehr bedacht, erzeugt gleichzeitig Ruhe wie Spannung. Und man beginnt unweigerlich, über Schönheit zu philosophieren.
I think beauty can be so much more than just pretty.
Denn Schönheit bedeutet so viel mehr als nur schön sein, findet Dries van Noten.
Schöne Menschen sind Menschen, die wirklich etwas bedeuten, die etwas tun. Sie haben eine Art, in dieser Welt zu leben, sich zu behaupten. Schönheit kann auch heilsam sein. Es ist sehr persönlich.
Und vielleicht fühlt man sich deshalb nach dem Besuch des Palazzo Pisani Moretta nicht ausgelaugt, sondern aufgetankt. Eine neue Kunstadresse für Venedig, abseits des Trubels, die sich lohnt.
Eine aufgetankte Linda Schildbach über Fondazione Dries van Noten in Venedig. Und die Ausstellung dort geht noch bis zum 4. Oktober. Das war übrigens ein Beitrag aus unserer Reihe Neue Orte für Kultur. Da geht's nach Venedig, aber auch nach Abu Dhabi oder Monheim. Die können Sie alle nachhören online in unserer DLF-App. Wir betreten jetzt die Welt der Games und zwar der Mehrspieler, Computerspieler. Also das heißt, mehrere Spieler spielen entweder gegeneinander oder zusammen in Teams gegen andere Teams. Aber was ist, wenn die eigenen Mitspieler sich auf einmal als Monster entpuppen oder Monster aussehen wie die eigenen Mitspieler? Daran versucht sich das Computerspiel The Mount, Omen of Cthulhu und Markus Richter hat es für uns ausprobiert.
Wir stapfen durch einen undurchdringlichen Dschungel. Dämmerlicht, Nebelschwaden knacken im Gebüsch und eine unheilvolle Stimmung liegt in der Luft. Ich und meine beiden Freunde suchen nach Schätzen, aber auf einmal bin ich alleine.
Lass mich nicht alleine! Hilfe!
Hinter mir taucht ein Zombie auf. Glücklicherweise retten mich meine Freunde. Wie bin ich nur hier gelandet? Naja, das kam so. Irgendwann im 17. Jahrhundert liegt die spanische Galeone Tempestad an einer Küste der sogenannten Neuen Welt, natürlich, weil es hier Schätze gibt.
I therefore believe that we are being guided by divine providence to seize these treasures from the hands of the idolaters and to put them to better use in the service of God and Spain.
Klar, die spanischen selbsternannten Eroberer wollen den Kontinent ausplündern, im Namen Gottes versteht sich. Das wollen sie aber nicht selber machen, sondern dafür werden AbenteurerInnen engagiert. Bis zu 4 SpielerInnen, die online miteinander verbunden sind, jeder sitzt vorm eigenen Bildschirm und entscheidet sich für eine Figur. Glücksritter, Mörderin, Soldat oder Mönch, die Unterschiede sind nur äußerlich, alle spielen sich gleich. Und dann wird man eben in den Wald geschickt und findet dort schnell erste Schätze. Ein Idol aus Metall.
Was passiert?
Kurze Zeit später tauchen dann die Zombiewesen auf, die wir aber schnell mit Schwert und Muskete aus dem Weg räumen. Das ist anfangs auf eine sehr routinierte Art gruselig, es ist handwerklich gut inszeniert, aber eben auch nichts Neues. Bis zu dem Moment, wo mein Mitspieler Dennis uns freudig ein gefundenes Gewehr zeigt und wir feststellen...
Du hast einen Stock in der Hand.
Das ist doch kein Stock, das ist eine Arkebuse.
Hä, das ist ein Stock.
Nein, das ist ein Stock.
Wir sprechen über den internen Sprachchat des Spiels miteinander. Dennis glaubt uns erst, als er versucht, seine vermeintliche Muskete abzufeuern. Ab da verwandelt sie sich auch vor seinen Augen zum Stock. Und dann kommt es noch schlimmer.
What the fuck?
Du bist einfach, ich hab das nicht gesehen.
Ich laufe auf eine Statue zu und falle in eine Speergrube und werde verletzt. Für die anderen war die Grube auf ihren Bildschirmen deutlich zu sehen. Für mich war auf meinem Bildschirm ganz normal ein Boden und darauf eben eine Statue. Und das ist nicht alles. Auf uns fällt Blutregen. Der Ochse unseres Wagens ist auf einmal ein hässlich verformtes Monster und am schlimmsten, manchmal sehen wir unsere Mitspieler als Zombies und schlagen im Kampfgetümmel auf sie ein. Und als wäre das nicht genug, verschwinden getötete Mitspielerfiguren am Boden, um wenige Momente später zurückzukommen und vom Computer gesteuert die anderen anzugreifen.
Joram? So sage was. Oh! Doch nicht, Joram.
Das Spiel spielt also mit uns. Immer wieder werden uns Halluzinationen vorgegaukelt. Das ist eine schöne und innovative Idee für ein Mehrspielerspiel, das uns fast die eigentliche Aufgabe vergessen lässt, die Schatzsuche.
Let's see if you fulfilled your end of the agreement.
Yes, treasure. The reason we are here.
Aber eben nur fast. Man spielt nämlich nicht nur eine Expedition, sondern viele. Zwischendurch kehrt man immer wieder auf das Schiff zurück, gibt die gefundenen Schätze ab, kann dadurch bessere Ausrüstung freischalten, wird stärker und kann so neue Level erforschen oder tiefer in bereits besuchte Gebiete vordringen.
They have done well enough.
Und mit jedem Mal sinkt die Faszination ein bisschen. Man hat irgendwann alle Halluzinationen gesehen, konzentriert sich eher auf die Schätze, Monsterbekämpfung und das rechtzeitige Zurückkommen. Das Ganze wird zur taktischen Herausforderung, einem Teamsport ähnlicher als einer Gruselreise. Und so innovativ die Horrormechanik ist, im Kern ist The Mount eben keine aufwendige Erzählung mit ausgeklügelter Dramaturgie, die Wahnsinn als ausgefeiltes Mittel der Inszenierung benutzt, sondern ein sogenanntes Extraction Game, also ein Spiel, wo man unter Zeitdruck und immer stärker werdenden Monsterhorden Ressourcen sammeln muss. Das heißt, Fans von clever inszeniertem Mehrspieler-Horror, denen Grusel wichtiger ist als Gewalt und Ressourcenmanagement, werden nur kurz unterhalten. Aber wer Extraction Games mag, bekommt mit The Mount Omen of Cthulhu eine frische neue Kulisse für ein mittlerweile gut abgehangenes Spielkonzept, das bis auf ein paar technische Unzulänglichkeiten handwerklich sehr solide umgesetzt wurde.
Markus Richter über The Mount Omen of Cthulhu kostet rund 30 € und ist für Xbox, PlayStation 5 und PC erschienen.